Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wir wollen zu Beginn unserer Anbetungsstunde ein Lied singen. Dazu die Frage: Wer singt eines? Wer hat einen Wunsch?
Ja, ich hatte eines, Lied 201, 201.
Jesus, mir betrachten, dein Kreuz auf Golgatha, wo einst in tiefster Mühsal dein verlassen von den Mengen, die deiner Huld geschmeckt, geschlagen und gegeißelt mit Schmach und gekrönt zum Spott mit Dornen, kein Jünger folgte mir, verraten und verleugnet, nur Feinde her. So gingst du hin zum Kreuze, als Gottes treuer Knecht, durch ihn geliebt, getrieben, verlassen von ihm, dem heiligen Gott. Wer kann dein Weg erfassen und deiner Seele Not? Für unsere Missetat, den musstest du empfangen, nach Gottes heiligem Rat. Du hast für die Armen so Herrliches getan. Wir rühmen dein Erbarmen und bitten dankend an.
Ja, großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gabe, dass du deinen Sohn zu uns in die Welt gesandt hast und dass er im vollkommenen Willen auf dieser Erde wandelte. Aber du hast ihn nicht verschont, sondern du hast ihn wegen uns ans Kreuz genagelt. Ja, wir danken dir, dass du diese große Gabe uns gegeben hast, damit wir wieder in Gemeinschaft kommen mit dir. Und so dürfen wir heute aus deinem Wort lesen und darin erkennen, was das bedeutet, auch wenn wir es nicht fassen vermögen. Es ist zu groß. Amen.
Amen. Amen.
Können wir das Lied Nummer 208 singen? Lied 208.
Ich ruhe auf immer da. Vollkommenheit, oh. dein göttlich liebend Herz ist ewig dann gestillt.
Noch ein Gedanke, wir haben noch gesungen, von deiner Seele Not. Ich glaube, das war auch bei Josef so. Und im ersten Lied haben wir gesungen, nach Gottes heiligem Rat. Nach Gottes heiligem Rat. Und in 1. Mose Kapitel 45, 1. Mose 45, habe ich auch gelesen gehabt. 1. Mose 45, Vers 5. Hier gibt sich eben Josef den Brüdern zu erkennen. Aber vorher hatten sie auch Nöte, oder? Er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und sie mussten auch durch Nöte gehen, dann die Brüder, oder? Bis sie ihn erkennen. Aber dann gibt es sich im Vers 5, 1. Mose 45, Vers 5, und nun, oder Vers 4 in der Mitte, da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu, und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Oder dieser Ausdruck eben nach dem Rat Gottes, weil wir das gesungen haben. Und das kommt gleich dreimal vor. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Lande und noch sind 5 Jahre, dass kein Pflügen und Ernten sein wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen. Eben Gott hat ihn vorhergesandt, oder? Um einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses. Oder dreimal steht das eben wie beim Herrn Jesus. Und dann vielleicht noch sie haben ja dann geweint, oder auch vielleicht noch der Vers aus Zacharia 12, Vers 10. Zacharia 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Oder das ist dann eben Israel, die Brüder werden ihn sehen, es ist auch der Geist der Gnade und des Flehens, den Gott ihnen gibt, dass sie ihn erkennen und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Ja, Josef war ja auch eigentlich auch der Erstgeborene von Rahel, oder? Von Rahel. Von der Geliebten des Jakob, oder? Er war auch der Erstgeborene. Darum wollte ich diesen Vers noch lesen. Und noch ein Vers aus Apostel Geschichte 3. Apostelgeschichte 3, 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hat, ihn loszugeben. Ich lese noch weiter. Hier, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, welchen Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und dann noch Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten. Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Propheten, durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Dass sein Christus leiden sollte, so tut nun Buße und bekehret euch. Auch hier, oder? Das ist von den Propheten zuvor verkündigt, oder? Wegen dem Rat, nach dem Rat Gottes. Möchten wir noch danken. Ja, unser Gott und Vater, was für eine Gnade, Ratschluss gefasst hast in deinem geliebten Sohn, eine wunderbare Errettung geschaffen hast, dass er gekommen ist, dass du ihn gesandt hast, dass er als Mensch eingestanden ist für sein Volk, aber auch für alle Menschen. Ja, da können wir nur staunen und ihn erheben und anbeten für diese Liebe, was er als Mensch getan hat. Vor dir erheben diesen Morgen. Amen.
Amen.
Könnten wir Lied Nummer 73 singen?
Das Mikrofon ging spät auf. Kannst du es nochmals sagen?
Könnten wir bitte Lied Nummer 73 singen? 73.
Lamm verwundet und beladen, heimgesucht mit schwerem Leid, dich traf unser aller Schaden, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele ward gegeben für die Schuld auf dem Altar. Aus dem Blut, aus dem Feuer, deiner Leiden ging hervor, Wohlgeruch so süß und teuer, welcher stieg zu Gott. diese Pein nicht mich zurück. Dir gehört die Welt zur Beute, er verdankt sie all ihr Glück. Dich, der einst mit Sünd beladen, an dem Kreuz gelitten hat, dich erheben, Myriaden, ewig für die größte Tat.
Ich habe heute Morgen Kapitel 15 von Matthäus gelesen. Das haben wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit hier gemeinsam getan. Ich lese mal ein paar Verse aus Matthäus 15. Ich fange mit dem Vers 11 an und dann fahre ich mit dem Vers 17 weiter. Nicht, was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Der Kontext ist, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten den Herrn Jesus angesprochen haben und beschuldigt haben, dass sie die Überlieferung der Ältesten übertreten, ihre Hände nicht waschen, wenn sie Brot essen. Und dann kam der Herr Jesus zu dieser Aussage. Und wie üblich haben die Jünger das sofort verstanden. Nein, aber sie brauchten eine Erläuterung von dem Herrn Jesus. Vers 17. Begreifet ihr noch nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Es ist ganz interessant, wenn man sich das mal ein bisschen durchdenkt, was da gesagt wird. Reinkommen tut das Physische, also Nahrung, Luft. Rauskommen, herauskommen tut das, was im Herz, im Geiste, das Nicht-Physische, das kommt heraus und das beschreibt der Herr Jesus als böse. Und das finden wir ja auch im Alten Testament, was über das Herz geschrieben ist an verschiedenster Stelle. Ich zitiere die Stelle von Jeremia 17. Jeremia 17, lese ich ab Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und dessen Vertrauen Jehova ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Aber jetzt, arglistig ist das Herz. Mehr als alles und verderbt. Mehr als alles und verderbt ist es, wer mag es kennen. Ja, zum Glück gibt es jemand, der es kennt. Besser als wir selbst. Ich, Jehova, Vers 10, ich, Jehova, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen. Ja, wir wissen, dass die Bibel das Herz nicht nur im Sinne von kardiologischen Dingen, also Kreislauf, Pumpe, ansieht, sondern tatsächlich als Sitz des Lebens, so wie das Blut auch stellvertretend für Leben steht. 1. 1. Mose 9 anschaut. Also sitzt der menschlichen Energien, des persönlichen Lebens, des Verstandes, der Emotionen, Begierden, Entscheidungswillen, Liebe. Da hat das, was worin die religiöse und moralische Beschaffenheit des Menschen besteht. Also es ist schon eine sehr umfassende Bedeutung, nicht einfach die Pumpe, die das Blut durch den Körper pumpt. Wir würden es vielleicht biologisch anders beschreiben, das ist dann im Hirn, aber ich denke, der Begriff Herz, das können wir auch sehr gut nachempfinden, dass das schon sehr wohl zutrifft. Und es ist von Natur aus böse und nur, ja, wenn wir es in Bezug auf das Wort Gottes stellen und eben umgekehrt sind, ist es möglich dann, dass der Herr eine Freude hat, wie da steht, gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und so weiter. Ich möchte noch danken. Jesus, danke, dass du so klar bist, dass du so deutlich unsere Situation beschreibst, die Situation des natürlichen Menschen, der verderbt, der bösartig ist und der unbedingt die Erlösung braucht, die du, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha vor über 2000 Jahren vollbracht hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.
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 Ja, hatte Meldung auf dem Bildschirm, sorry. Also, einige wenige Gedanken zu vielen Menschen, also genau genommen, der Martin hat schon von 12 geredet in 1. Mose. Aber ich meine jetzt nicht diese 12, sondern 12 Menschen, die der Apostel erwähnt in seinen Briefen. Und aber nicht alle 12 zusammen. Man kann die auch zu 6 Paaren sehen. Zu 6 Paaren. Und zwar, ich habe mir die mal schön aufgeschrieben in meiner durchschossenen Bibel. Das erste Paar heißt der alte und der neue Mensch. Bekannt. Das zweite Paar heißt der erste und der zweite Mensch. Das dritte Paar heißt der innere und der äußere Mensch. Das vierte Paar, der natürliche und geistliche Mensch. Das fünfte Paar heißt der fleischliche Mensch und der erwachsene Mensch. Das sechste Paar, ein elender Mensch und der Mensch in Christo. Ich kann das aber leider nicht fotografieren und dann in die Bibelstunde legen, weil ich kann es kaum lesen. Aber ich werde es ja noch mal richtig schreiben. Also diese 6 Paare haben wir im Wort Gottes in den Lehrbriefen des Apostel Paulus. Mehr gibt es nicht. Es gibt nur diese 12, die er beschreibt. Sind immer 6, 2 und 2, also 6 Begriffspaare. Ich möchte aber nur von einem Paar sagen, ist klar. Vom ersten. Der alte Mensch und erste Mensch. Der alte Mensch ist mit Christo gekreuzigt. Dazu einen Vers. Römer 6, Vers 6. Der klassische Vers dazu. Römer 6, 6. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei. Muss sich ja jeder fragen, ja, wann bin ich dann gekreuzigt worden? Das ist schon schwierig. Denn keiner von uns ist gekreuzigt worden, virtuell. Aber wann sind wir gekreuzigt worden? Als Christus gekreuzigt worden ist, sind wir mit gekreuzigt worden. Wir sind mitgekreuzigt worden. Er hat dies alles schon durchgestanden am Kreuz. Am Kreuz ist alles erledigt worden. Wurde der alte Mensch von Adolf Hitler auch mitgekreuzigt? Ja, aber ganz sicher. Jeder Mensch. Niemand kommt in die Hölle, weil sein alter Mensch nicht mitgekreuzigt worden wäre. Sondern weil er nicht glaubt. Ist nur das. Wer nicht glaubt, geht verloren. Aber das Werk des Herrn Jesu hinsichtlich des alten Menschen ist vollbracht worden in den 3 Stunden der Finsternis. Wenn ihr jetzt mich anschaut, alter Mann, ja, aber bin ich jetzt der alte Mensch? Nein. Der alte Mensch, das ist ein, wie soll man sagen, ein abstrakter Begriff. Der alte Mensch ist ein abstrakter Begriff. Also nicht zum Beispiel ein junger Mensch ist es nicht, aber die alten Brüder schon und alten Schwestern. Nein, der alte Mensch hat mit Alter gar nichts zu tun. Das ist ein abstrakter Begriff. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil an diesem Punkt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch im Bibelstudium auch englische Bibel zu Rate zieht, macht das, das ist gut, da bleibt man aktiv im Kopf. Zum Beispiel die bekannteste Bibel der Welt, die meistgelesen ist, was? Nicht die Elberfelder. Die King James Version, eindeutig. Die King James Version, da gibt es mehrere Ausgaben, ich habe ja auch mehrere Ausgaben und jede ist da völlig falsch. Aber völlig falsch. Und das ist eben dann wichtig. Man muss wissen, Übersetzungen sind nie Grundtext, sondern sind Übersetzungen. Und auch Überarbeitungen sind meistens nicht von Grund auf neu überarbeitet, sonst hätten sie es gemerkt in der King James Version. Sie haben dann hier gesagt, der Leib der Sünde in der Elberfelder richtig abgetan. Oder auch sehr gut in der Schlachter 2000. Die haben das noch ausgedeutscht, finde ich noch gut ausgedeutscht. Also nicht mehr rein, nicht nur übersetzt, sondern ausgedeutscht. Außer Wirksamkeit gebracht, sagt die Schlachter. Also die Schlachter 2000, die ich verwende. Es gibt aber mehrere Schlachter 2000 Ausgaben, muss man wissen. Das ist einfach so. Und leider sind die halt ganz schlecht organisiert. Da ist die Elberfelder schon besser. Also, da sieht man außer Wirksamkeit gebracht, das finde ich schön übersetzt, ausgelegt von Karthageo. Karthageo ist das Grundwort hier. Jetzt, der alte Mensch, den finden wir 3-mal in der Bibel. Gelesen hier, Römer 6,6, dann Epheser 4,22, Kolosser 3,9. Dieser abstrakte Begriff beinhaltet den moralisch verderbten Zustand des gefallenen Geschlechtes. Nicht von mir, sondern des gefallenen Geschlechtes. Also nicht von dir oder so, sondern von allen. Des gefallenen Geschlechtes, dazu gehört auch Abraham, David, Paulus, alle. Das ist das gefallene Geschlecht unter Adam. Der alte Mensch ist die Verkörperung von jedem Bösen, von jedem Hässlichen, von allem Furchtbaren. Das meint alter Mensch im abstrakten Zustand. Und was auch ganz wichtig ist, immer wieder zu sehen, man kann mit Römer 6, Vers 6 nicht einfach jede Stelle erklären, wo auch Mensch vorkommt. Denn wir haben das Wort Mensch bei Paulus in 12 verschiedenen Varianten. In 12 Varianten. Und darum ist gut, dass man sieht, es gibt keine Parallelstellen. Es gibt Parallelismen, aber das sind keine Parallelstellen. Aber es gibt keine Parallelstellen. Jede Stelle wird erklärt durch ihr Umfeld, in der es vorkommt. Also wir wissen jetzt, dass der alte Mensch gekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist das wunderbare Prinzip in dem Allem. Jetzt sage ich noch, was der alte Mensch nicht ist. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Der alte Mensch ist nicht das Fleisch. Der alte Mensch ist nicht das Fleisch, also das da. Der Soma, der Leib, das ist er nicht. Übrigens auch das Wort Leib, oh, das kann man auf ganz verschiedene Dinge anwenden. Es gibt kein Wort, das man nur auf etwas anwenden kann. Leib Christi, das ist nicht mein Leib. Ich gehöre zum Leib, aber das ist ein Unterschied. Also, der alte Mensch ist nicht das Fleisch. Und der alte Mensch ist nichts, in dem der Gläubige gestorben wäre. Nein, das ist Christi Werk gewesen. Er ist gestorben, nicht ich, ich lebe doch noch. Ich lebe noch. Er ist gestorben. Ich bin im Glauben mit ihm gestorben. Aber gestorben ist er, nicht ich. Ich hatte keine Leiden am Kreuz, aber gar keine. Nur er. Alles hat er vollbracht. Man muss da immer aufpassen, dass man nicht vom Pietismus beeinflusst wird. Ist ganz fürchterlicher Laden, Pietismus. Kommt vor allem in Süddeutschland vor. Heute nicht mehr so, aber immer noch doch. Ja. Wir werden auch nie aufgefordert, den alten Menschen für tot zu halten. Nie. Ich werde keine Stelle finden. Man sagt das so schnell, aber stimmt nicht. Ich kann doch etwas Abstraktes nicht für tot halten. Der alte Mensch ist nicht Adam, weil es alt heißt. Er ist nicht Adam, sondern der alte Mensch ist ein abstrakter Begriff, der alle Menschen einschließt in ihrer Boshaftigkeit, in ihrer Hässlichkeit. Und der alte Mensch ist nicht unsere alte Stellung vor Gott. Überhaupt nicht. Weil da bin ich. In der Stellung vor Gott, vor der Bekehrung, da bin ich gemeint, nicht der abstrakte Begriff. Also es ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden in dieser Hinsicht. Übrigens, wenn ihr mich seht, ist mein Leib sündig? Du musst auch nachstudieren. Nein. Mein Leib ist nicht sündig. An was sieht man das wunderbar? Paulus schreibt Römer 12, Vers 1. Was wollen wir machen mit dem Leib?
Schlachtopfer.
Da sehen wir, der Leib an sich, wer hat ihn gemacht? Gott. Ist er sündig? Nein. Aber er wird zur Sünde missbraucht. Das ist aber etwas anderes. Aber der Leib an sich ist nicht sündig. Das mal so einige kurze Gedanken zu dem ersten Begriff.
Ich da gerade nachhaken darf, du hast gesagt, King James Bibel, du meinst die Übersetzung, wo das von destroy, also von zerstören, also der Leib der Sünde, der zerstört wird. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das steht so drin, und aber die King James, nee, die Darby und die New American Standard, die sprechen annulled, annulliert. Und das ist ja dann schon die richtige Übersetzung. Also weggetan, glaube ich, ja genau, weggetan, abgetan sei. Soweit dazu.
Ich habe eben keine King James-Version gefunden, wo es richtig übersetzt ist. Darum vermute ich, auch diejenige in der Clever Studienbibel ist auch falsch übersetzt. Ja. Es ist übrigens so, natürlich kann man mit zerstören oder destroyed übersetzen. Natürlich kann man, aber das ist nicht sinngemäß. Man muss sinngemäß übersetzen. Aber die haben das nicht verstanden. Und darum ist ja gut, wenn man darüber redet.
Das ist ja dann auch so, wer Übersetzungen macht, wie ich zum Beispiel. Man kann Programme benutzen heute, die sind sehr gut. Aber man darf sie nicht alles glauben, da kommt immer noch Schwachsinn durch, weil die den Sinn nicht verstehen. Die berechnen irgendwas, aber sie verstehen den Sinn nicht. Und das muss der geneigte Leser dann schon nochmal prüfen und ändern.
Ich möchte noch vielleicht hinzufügen, diese Bibelstellen, die du, Hans-Peter, genannt hast, Kolosser 3, 9, Epheser 4, 22, das hat ja auch immer mit dem Lebenswandel zu tun, also ganz praktisch. Und das sagt ja, glaube ich, nur Apostel Paulus, kein Gläubiger redet dann vom alten Menschen, so gibt es keine Stellen. Und mir kam so ein Bild, das ist ja wie mit einem Computer. Welches Programm du laufen hast, so läuft es aus. Ne? Und hier auch so nach dem Motto, wenn du jetzt das falsche Programm abspielst, da kann nichts Gutes rauskommen. Und deswegen auch diese Gegenüberstellung, alter Mensch, neuer Mensch.
Der Martin sagt gleich noch was, aber ich möchte noch etwas sagen wegen dem Computer. Das ist wirklich schön. Manchmal muss man sagen, dieses Programm hat es getan, es bringt es nicht mehr. Ich lege es ab. Ich lege es ab und mache ein Update oder hole ein neues, komplett anderes, verbessertes Programm. Und das ist Epheser 4, 22. Den alten Menschen abgelegt. Mit dem ist nichts zu machen. Mit diesem System, kann man sagen, mit diesem System, oder wer arbeitet von euch noch mit Windows 3.11? Ja, die Jungen wissen das gar nicht mehr, dass es das gab.
Martin. Ich wollte nur sagen, eben hier geht es ja um die Sünde, oder der Leib der Sünde, um das Prinzip Sünde, Gesetz Sünde ab Römer 5, Vers 11, da haben wir schon vielfach eben nicht um Sünden, sondern um die Prinzipien, die Sünde eben, oder? Und darum heißt es auch im Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht der Lohn der Sünden, die wir tun, oder der Sünde, das ist das Prinzip, und die kam auf die Erde eben, weil Adam gesündigt hat, ist dieses Prinzip auf der Erde, und dann aber das andere Prinzip, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christo Jesu unserem Herrn. Eben irgendwie fast wie ein Gegensatz, Gnadengabe Gottes, ewiges Leben statt Tod, ewiges Leben. Aber natürlich nur in Christo Jesu, oder? Oder als dann, wenn man zum Glauben kommt, Christo Jesu, unserem Herrn, dann wird das wirksam, oder kann man sagen.
Vielleicht noch zur Ergänzung. Der Apostel Paulus schreibt, wenn er von dir und von mir schreibt, vor der Bekehrung, Zeit scheidet er nicht vom alten Menschen. Er bringt nicht diesen abstrakten Begriff von Römer 6,6, weil das ist erledigt für alle Menschen, nicht für dich und mich, sondern wenn er von dir und mir redet, in der Stellung, in der Zeitpunkt vor unserer Bekehrung, sagt er, im Fleisch. Und jetzt sagt er, nach der Bekehrung, im Geist.
Das kann man natürlich noch drüber nachdenken. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt legitim ist. Ob das, was du jetzt über den alten Menschen gebracht hast und das, was ich über das Herz gebracht habe aus Matthäus und Jeremia, wie weit man das übereinander legen darf oder nicht. Das kann man ja mal überlegen, ob das passt. Es kann schief liegen, es kann gut kommen, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls derjenige, der natürliche Mensch, wieder ein anderer Begriff, haben wir ja auch schon aufgeführt, der alte Mensch, der hat ein böses Herz, ist von Grund auf bösartig. Aber vielleicht sollte ich das nicht vertiefen, weil es sonst sehr kompliziert wird.
Ja, das ist doch, denke ich, die Ergänzung von dem, was du aus Matthäus und Jeremia gelesen hast. Dort wird es direkt angewendet in der Predigt, oder? Und Paulus bringt das in der Lehre. Dasselbe, aber einfach, er macht das in einem Satz, den muss man aber erklären, ist klar. Während das, was der Herr Jesus in der Predigt und Jeremia, als er das auch gepredigt hat, sagte, das verstand doch jeder, der nur wollte.
Sehen wir auch bei Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir ganz zurückgehen zum Ursprung der Sünde, die in die Schöpfung gekommen ist, ist ja durch eine Sünde, eine praktische Sünde in die Schöpfung gekommen. Also die Verführung und das Nachgeben, der Unglaube an Gott, sondern der Glaube an das, was die Schlange sagte und das Tun dann, das war dann die persönliche Sünde der ersten Menschen. Und dieses Prinzip Sünde ist ja, kann das sicher noch genauer auseinandernehmen oder betrachten, aber das Prinzip ist ja dann dort hineingekommen, letztlich in den Menschen und ist dort immer noch. Und das ist jetzt halt einfach das Herz der zwei Protagonisten da und ihre Nachkommen, die haben dasselbe Prinzip immer noch in sich. Das geht dann nicht einfach weg und deshalb ist natürlich 1. Mose 8, wo steht es, 21 oder 22, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an, das bleibt einfach. Das ist einfach so bei jedem Menschen, der durch Geburt, durch Zeugung zur Welt kommt. Und jeder braucht deshalb auch die Erlösung, die Rettung. Aber die Sünde, das Prinzip, diese Lösung dieses Problems, das haben wir jetzt vorhin ganz schön gesehen und ist sehr, sehr wichtig, das hat der Herr Jesus am Kreuze gelöst. Da können wir gar nichts, weder dafür, noch dass wir etwas daran irgendwie hätten ändern können oder verbessern oder wie sagt man, erhalten. Unmöglich.
Könnten wir das Lied Nummer 19 singen?
Singen wir gleich. Ich möchte einfach noch sagen, zu dem, was Olivier gesagt hat, man kann es auch ganz gut so merken, die hässlichen Kennzeichen des alten Menschen werden dann sichtbar, wenn wir im Fleische leben und nicht im Geiste wandeln. Dann kommen unmittelbar die hässlichen Kennzeichen des alten Menschen. Wir haben es gehört. Danke wieder. Lied 19.
Du bist im Tod für mich erblichen, der du das Leben selber bist, denn deines Blut hat ausgestrichen die ganze Schuld Jesu Christi. Du gingst für mich in das Gericht, o unsere Liebe gibt es nicht. Du bist zum Himmel aufgefahren, hast dich gesetzt zum Vater hin. Du wirst mich stark und treu bewahren, bis ich im Vaterhause bin. Dort liebest du, der mich verficht. O Größe, Liebe gibt es nicht. Dein Herz ist treu in allen Dingen, für mich besorget früh und spät. Du trägst mich auf alle Schwingen, du leitest mich nach deinem Rat. Du fühlest mich in deinem Licht, o größte Liebe gibt es nicht. Unendlich wirst du mich erheben aus diesem armen Tränental. Wirst deine Herrlichkeit mir geben und Freuden ohne Ziel und Zahl. Dann seh ich selbst dein Angesicht. Nein, größere Liebe gibt es nicht.
Wir haben ja gehört, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Und neulich kam an mich die Frage herangetragen, oder es wurde die Frage an mich herangetragen, ob es dann die Sünde eben im Himmel auch noch gäbe. Und mir ist da in den Sinn gekommen, dass wir in der Offenbarung 20, Vers 14, sehen, was alles in die Feuersee kommt. Und darunter ist auch, und ich lese Vers 14 aus Offenbarung 20, und der Tod und der Hades wurden in die Feuersee geworfen. Und wir haben ja auch im Römer gesehen, dass eben der Lohn der Sünde der Tod ist. Und so kann man sicher auch mit diesem Vers 14 sagen, dass ja eben das gar nicht mehr möglich ist, zu sündigen, weil dass die Sünde oder der Tod eben in dieser Feuersee ist und die Konsequenz eben so nicht mehr gegeben ist. Aber ich weiß nicht, ob man noch eine bessere Antwort geben kann. Jemand, der so eine Frage hat, wegen der Sünde. Ich denke auch, dass ja eben der, wenn wir ja gestorben sind, dass eben auch dieses, dass wir in eine andere in einer anderen eben im Himmel dann gar nicht mehr, dass die, sich diese Frage gar nicht mehr stellt. Aber vielleicht, ja, kann man jemand noch mehr dazu sagen, der vielleicht auch so eine Frage schon beantworten musste. Einfach für mich war so der erste Gedanke dieser Vers 14, der Tod ist in der Feuersee und der Hades auch, und somit ist der Lohn der Sünde, der Tod eben auch weg.
Offenbarung 21, Vers 27. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buche des Lebens des Lammes. Das andere, was mir spontan einfällt, müsste in 2. Korinther 1 stehen, wenn ich richtig in Erinnerung habe, mit den drei Errettungen. Ich muss gerade schnell finden, vielleicht.
Ah ja, 2. Korinther 1 stehen.
Welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde. Und das Dritte tun wir ja mit der Gegenwart der Sünde gleichsetzen. Ist zwar jetzt nicht so ganz deutlich, aber so verstehen wir es doch zumindest. Das ist das, was mir spontan noch dazu einfällt.
Ja, mir fällt eine Gegenfrage dazu ein. Warum musste Adam und Eva den Garten Eden verlassen? Wegen einer Sünde.
Ich denke, das ist immer eine der treffendsten Möglichkeiten, um eine Antwort zu geben, wenn man direkt einen Vers aus der Bibel hat und das damit wirklich auch klar und situationsgerecht dann zeigen kann. Und falls jetzt derjenige, der diese Frage stellte, dann fragt, ja, wie kann es dann sein, dass ein Mensch oder ein Christ immer noch sündigt oder kann er immer noch? Das haben wir jetzt vorhin eigentlich gesehen. Dieser alte Mensch, dieser neue Mensch. Und wir haben ja auch gehört, wenn wir noch im Fleische, nach der Bekehrung, immer noch im Fleische leben und nicht im Geiste, dann kommt die Sünde hervor. Und dann wird es dann auch klar, das ist das Praktische, was jetzt noch möglich ist, nicht sein will, aber immer noch möglich ist und auch zwischendurch sein ist, dann werden wir, wenn wir sterben, biologisch sterben, werden wir diesen Leib ablegen, dieses Fleisch weg sein. In der Auferstehung werden wir überkleidet. Es gibt einen Geistleib, wenn man dem so sagen will. Und dieser ist dann einfach gar nicht mehr fähig zu sündigen. Und wenn man das natürlich, diesen Geistleib jetzt, kann das beschreiben, das, was wir aus dem Wort dazu haben, wirklich vorstellen, biologisch, physikalisch können wir das ja eigentlich nicht, aber man kann das einfach nehmen und das aufzeigen. Und natürlich, es braucht für vieles, braucht es Glauben, um das dann auch zu verstehen und sich daran zu festzuhalten. Aber ich denke, diese Antwort ist absolut treffend.
Und die Sünde ist zusammen mit dem ersten Tod und dem Hades nun im zweiten Tod. Und der zweite Tod ist nicht mehr ein Teil der neuen Schöpfung. Wir werden zum Beispiel auch nicht daran denken in der Ewigkeit, an den Deuteros Thanatos, also an den zweiten Tod, sondern wir leben im ewigen Leben, das nicht sündigen kann, nicht sündigen will und nicht sündigt. Und das ist ja heute schon so. Meine neue Natur hat noch nie gesündigt. Kann sie gar nicht. Es ist immer die alte. Oder? Es ist immer die alte. Aber dann, wir haben jetzt die Stelle gehört, 2. Korinther 1, 10, wenn wir dann auch die dritte Errettung erlebt haben, durch den Tod oder durch Entrückung, dann ist keine Fähigkeit mehr da zu sündigen. Dann kann ein Christ wirklich nicht mehr sündigen. Denn wenn wir mit dem Herrn sind und mit dem Herrn verbunden sind und er verherrlicht wird in uns, 2. Korinther 1, Vers 10 zum Beispiel, 2. Thessalonicher 1, Vers 10, verherrlicht wird in uns, wenn er mit uns auf diese Erde zurückkommt und so weiter, ist keine Sünde mehr möglich durch uns.
Ich wollte noch eine Bibelstelle einbringen, weil die ich vielleicht auswendig kenne, kommt mir immer dann in den Sinn. 1. Johannes 3, ich lese einen Vers noch vor, den zweiten. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ja, ist kein Zeitpunkt genannt und so, aber das ist dann Abschluss dieses sündigen Lebens, das ist dann unmöglich. Aber dieser Aspekt ist vielleicht von Andi ja auch so massiv da. Ja, nicht mehr sündigen, weil zum Beispiel die Umstände nicht da sind oder wenn man Straßenverkehrsordnung sind, nimm mal alle Schilder weg. Was passiert denn? Das ist eine Katastrophe, ja. Und das zeigt deutlich, dass auch das vielleicht oder das Androhen der Todesstrafe, das hält die Mörder nicht davon ab, weiter zu morden. Das heißt, das ist nicht das Element, das irgendwie Sünde aufhalten könnte.
Das ist ja die Lehrverheißung in 1. Johannes 3, 3a. Also A, im ersten Teil. Also, da zeigt der Apostel, dass wir so sein werden, wie er ist. Und dann geht es weiter, dann kommt die Praxis. Deshalb reinigen wir uns. Das ist die Motivation der Reinigung, dass wir jetzt schon so weit wie möglich, was an uns liegt, sind, wie er ist.
Nur ein Vers vielleicht noch, eben aber vor dem Gesetz, wie war es da? Römer 5, Vers 14, nur ein Vers, ist klar, da beschreibt ja auch, wird alles hier auch beschrieben, Römer 5, Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Ja, sogar eben bis auf Moses, wenn auch einer nicht gesündigt hat, gerecht vollkommen lebte, der Tod herrschte, er ist trotzdem gestorben oder sündigte vielleicht auch trotzdem. Es gibt ja auch Beispiele, zum Beispiel Hiob auch. Er war gerecht, er war ließ nichts Ungereimtes von ihm, aber auch er musste umkehren, oder?
Ja, und er erinnert uns eben hier an eine Stelle im Alten Testament, wo verglichen wird, schau mal Juda an und schau Ephraim an. Also das sind die 2 Stämme und die 10 Stämme. Oder? Wie groß ist die Gerechtigkeit von Juda und Ephraim? Dann sagt er, schau deine Morgenwolke an. Wie schnell ist die weg? Ruckzuck. Das ist der Vergleich aus dem Römerbrief, wo er anführt. Oder? Schaut an die menschliche Gerechtigkeit vor dem Gesetz Mose. Wie groß war die? Vor Menschen? Ja, groß. Sagen wir bei Hiob, sagen wir bei Noah. Vor Gott? Nee.
Herr Jesus, oh, wie freudig stehen wir vor dir und sehen in deinem Wort, was du uns verheißen hast, was noch aussteht, was aber ganz sicher sein wird, wenn wir im neuen Leib bei dir sind, in einer innigen Gemeinschaft, die wir heute nicht wirklich gänzlich vorstellen können, aber aus deinem Worte sehen, wie es sein wird, wenn Sünde nicht mehr ist, wenn der Tod nicht mehr ist, wenn der Satan nicht mehr verführt. Was für eine wunderbare Aussicht haben wir, in dieser Gemeinschaft dann zu sein. Aber wir haben jetzt schon eine wunderbare Gemeinschaft, weil wir uns bekehren durften und konnten und uns bekehrten und so im Glauben vor dir stehend jetzt auf dich schauen dürfen, vor unserem Gott und Vater dich anbeten dürfen. Und so danken wir, dass wir jetzt dieses Zeichen, das wir haben im Brechen des Brotes, dass diese Gemeinschaft jetzt schon ist bis in Ewigkeit. Und ja, wir preisen und loben dich vor unserem Gott und Vater. Amen.
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 Herr Jesus, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir umkehren durften, dass du uns geheilt hast, verbunden hast, reingewaschen und bekleidet mit Kleidern des Heils. Und dass wir jetzt, als die Deinen dir dienen dürfen, deines Todes gedenken dürfen, ihn verkünden dürfen, dass allein in deinem Tod Heil und Vergebung zu finden ist. Und wir danken dir, dass jetzt noch Gnadezeit ist, auch für alle, die wir kennen, für alle Menschen, auch für unsere Familienangehörigen, die noch nicht errettet sind. Jetzt ist noch Zeit der Gnade. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder so zusammen sein dürfen, um an deinen Tod zu denken, den Tod, der Leben und Unverweslichkeit hervorgebracht hat. Amen.
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 Dann machen wir eine fünfminütige Pause und treffen uns um 43, 10.43 Uhr treffen wir uns wieder zur Wortbetrachtung. Dann wollen wir weiterfahren, der Wortbetrachtung. Wir sind bei 1. Mose, Kapitel 31, Vers 55. Letzter Vers vom Kapitel 31 angelangt, wenn der Valentin uns den nächsten Abschnitt liest und der Andi seine Zusammenfassung.
Ja, wir machen weiter. In meiner Bibel habe ich keinen Vers 55, sondern bei mir mit 54, aber das macht nichts. Beginnen wir mit Kapitel 32, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 32, Vers 1. Und Laban stand des Morgens früh auf und küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban zog hin und kehrte zurück an seinen Ort. Und Jakob zog seines Weges, und es begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sprach, als er sie sah: Dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Orte den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gefilde Edom. Und er gebot ihnen und sprach: So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sprechen. So spricht dein Knecht Jakob: Bei Laban habe ich mich aufgehalten und bin geblieben bis jetzt. Und ich habe Rinder und Esel, Kleinvieh und Knechte und Mägde erworben. Und ich habe gesandt, es meinem Herrn kundzutun, um Gnade zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sprachen: Wir sind zu deinem Bruder, zu Esau, gekommen. Und er zieht dir auch entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm ward Angst, und er teilte das Volk, das bei ihm war, und das Kleinvieh und die Rinder und die Kamele in zwei Züge. Und er sprach: Wenn Esau wieder den einen Zug kommt und ihn schlägt, so wird der übrig gebliebene Zug entrinnen können. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Jehova, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir wohl tun. Ich bin zu gering, all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knechte erwiesen hast. Denn mit meinem Stabe bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Zügen geworden. Rette mich doch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Du hast dir gesagt: Gewisslich werde ich dir wohltun und werde deinen Samen machen wie den Sand des Meeres, der nicht gezählt wird vor Menge. Und er übernachtete daselbst in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Bis hierhin vielleicht.
Ja, ich habe einige Punkte zusammengefasst vom letzten Mal. Der Besuch Labans dauerte länger als die Suche nach seinen Hausgötzen, die vielleicht eine Stunde gedauert hat. Der Ankläger Laban wird selbst zum Angeklagten. So wurde jeder entlarvt, denn jeder hat Schuld, und das wird in der Bibel offenbart. Zweimal spricht Gott in Kapitel 31, einmal zu Jakob, Vers 3, und einmal zu Laban, Vers 24. Jakob nimmt in Vers 42 Bezug auf den Traum, den Laban in Vers 24 hatte. Denn in Vers 29 erzählt Laban dem Jakob das, was Gott zu ihm gesagt hatte. Gott hat viele Möglichkeiten, um zu uns Menschen zu sprechen. Bei Laban war es durch einen Traum, und auch über einen Propheten wäre das möglich, oder über das geschriebene Wort Gottes. Genauso verweist die Schöpfung auf den Urheber und so weiter. Doch wenn Gott zu den Menschen spricht, dann immer auf die richtige Art und Weise. Laban versucht mit allen Möglichkeiten, noch irgendetwas aus dem Besitz Jakob mitzunehmen, denn Laban hat viel verloren. Jakob war ein Betrüger und er wurde von Laban betrogen. So konnte er die Konsequenz seiner Handlungen an sich selbst prüfen oder spüren. Auf Abraham geht der Segen und die Verheißungen zurück und nicht auf die Bündnisse Moses. Jakob hätte nicht auf den Bund mit Laban eingehen müssen. Es war aber weise von ihm, dies zu tun. Er ergänzt den Namen noch damit, dass Gott über die beiden Bündnispartner wacht. Es war kein kleiner Steinhaufen, weil jeder Steine dazulegte, und diese waren sicher auch nicht die kleinsten. Jakob begann mit einem Stein, und die anderen richteten ihren daran aus. So ist es auch mit dem Eckstein, dem Herrn Jesus. Er war der Anfang, und alle nach ihm richten sich nach ihm aus. Auf dem Steinhaufen wurde zusammen gegessen. Zusammen essen bedeutet Gemeinschaft miteinander haben. Jakob opferte auf dem Gebirge. Darin sehen wir, dass schon vor Mose geopfert wurde. Vielmehr war es so, dass Israel in Ägypten vergessen hatte, wie geopfert wird. Sie mussten es neu wieder lernen. So, das war schon von mir, und vielleicht hat noch jemand Korrekturen oder noch weitere Punkte.
Einen kleinen weiteren Punkt, den wir das letzte Mal nur gestreift haben, der aber vielleicht letztendlich ein wichtiger Teil ist von Kapitel 31, und den lese ich einfach nochmals im Vers 53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sagt Laban. Und da sehen wir, wie unendlich weit diese beiden Familien auseinander waren. Der Laban akzeptierte, dass sein Schwiegersohn einen anderen Gott hatte. Und er versuchte, die beiden Götter zu verbinden. Er sagt, der Gott Abrahams und der Gott Nahors richtet zwischen uns. Das ist so, dass heute liest man das auch oft. Da gibt es welche, ja, der Allah der Bibel, das ist doch derselbe Gott wie der Gott, der Allah des Moslems, der ist des Korans, derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Und das ist reiner, dumpfer Synkretismus. Ganz, ganz banal. Und da darf man nie drauf reinfallen. Also Diskussionen darüber, sehr mühsam, sehr mühsam. Und darum, der Jakob, der war ja kein Theologe in der Hinsicht, der hat jetzt auch kein theologisches Gefecht gemacht, aber hat zum richtigen Mittel gegriffen. Da sieht man, geht dann weiter. Da schwur Jakob bei der Furcht seines Vaters Isaac. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Gebirge und so weiter. Also hat sich ganz klar nicht zu der Gottheit, ich weiß nicht, was der für eine war, von Laban, aber hat sich nicht zu der bekannt, sondern zu dem, woher er kam, Abraham, Isaac.
Kurzer Einschub zu dem Allah und Gott des Christentums dasselbe oder nicht, geht ja klar aus den einzelnen Schriften hervor. Wir wissen ja, dass Gott einen Sohn hat, und ohne den Herrn Jesus Christus haben wir keinen Zugang zu Gott. Hingegen der Allah, der hat keinen Sohn, der hat vielleicht drei Töchter, aber keinen Sohn, definitiv nicht. Und das macht einfach den Unterschied, und da braucht man, das kann man nicht zudecken, das ist einfach so. Das ist dann nur sehr oberflächlich gedacht und hängt auch damit zusammen, dass in den Bibeln, die in diesem Sprachraum eingesetzt werden, oft fast ausschließlich Gott durch Allah wiedergegeben wird, was total falsch ist. Weil Allah ist ein Eigenname, so wie Jehova, und eben nicht Gott, das heißt Ilah.
Ja, kurz noch 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und es ist empfehlenswert, wenn man den Vers davor noch liest, aber den könnt ihr selber lesen, den kennt ihr auch alle. Und natürlich noch das Johannesevangelium dazu noch, die einzelnen Aussagen.
Der Satz, Hans, den du jetzt vorgelesen hast, ist immer gut, den messianischen Juden und Israel-Fans zu sagen. Diese heutigen Israel-Fans sind in der Regel ja Antichristen. Denn Israel ist völlig antichristlich. Ich bin nicht Fan von einem antichristlichen Land. Das ist ganz wichtig. Und übrigens, wenn man mit Moslem-Mädchen redet oder schreibt, in meinem Fall mehr schreiben natürlich, fragt sie mal, gibt es eine Stelle, dass überhaupt eine Frau errettet werden kann im Koran? Gibt es nicht.
Ja, da hat es der Jakob jetzt mit dem Vers 55 tatsächlich geschafft, dass er sich doch noch einigermaßen im Guten von dem Laban trennt. Und der Laban hat noch erreicht, dass er seine Töchter und seine Enkel verabschieden darf. Ja, das ist, er hat sein Ziel zwar nicht erreicht, aber man geht erstmal im Frieden auseinander.
Man sieht, wie langsam, aber sicher diese Grenzlinien gezogen werden. Gerade an dieser Stelle natürlich, wo wir jetzt anfangen. Eben der Valentin hat schon darauf hingewiesen, dass die Verseinteilung hier einen Sprung macht in den Datensätzen. Also zum Beispiel, wer die Clever-Studienbibel Elberfelder nimmt, hat nicht dieselbe wie auf dem Papier. Schon bei einem Vers verschoben. Und ich habe es jetzt noch bei einer anderen Bibel angeschaut. Ich denke, richtiger wäre sehr wahrscheinlich eben das, wie es Valentin gesehen hat. Ist auch fast logischer, oder? Fast logischer. Aber hier sehen wir, Grenzlinien werden gezogen und von Menschen verhandelt, abgemacht, besiegelt. Aber das hält letztendlich nie allzu lange. Manchmal halten solche Grenzen 50 Jahre, manchmal 100 Jahre. Aber die Grenzen, die Gott sieht, die werden anhand des Volkes Israel, anhand der Ausdehnung Israels dann festgemacht, aber wir haben vielleicht jetzt Vorläufererscheinungen, aber das sind Vorläufererscheinungen hinsichtlich der Drangsalszeit, nicht Vorläufererscheinungen hinsichtlich des tausendjährigen Reiches. Also Russland wird riesig werden, aber vor der Drangsalszeit, ist klar. Nach der Drangsalszeit wird sich das einfädeln nach der Größe Israels.
Jetzt kehrt er zurück und Jakob zog seines Weges und es begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sprach, als er sie sah, dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Machanaim. Also eben, weil er jetzt zurückgeht, sehen wir doch, dass Gott mit ihm ist, oder? Dass eben diese Engel, dass er die, das sieht, dass er könnte eigentlich jetzt vollkommen auf Gott vertrauen, oder? Wenn die Engel mit ihm sind, ein Heerlager Gottes, oder? Macht er das dann auch, oder? Und Jakob sandte Boten im Vers 3, er geht eben immer noch ein wenig seine eigene, er will das selber organisieren, der Weg zurück, oder? Und obwohl eben alles, eben die Heerlage Gott mit ihm ist, ist er immer noch nicht ganz, vertraut er immer noch ganz auf Gott, sondern immer noch eben auch auf ein bisschen auf seine alte Natur, kann man sagen.
Im Hebräerbrief Kapitel 1 im Vers 14 lesen wir auch einen sehr schönen Satz über Engel. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen?
Hat jemand mal etwas gelesen, warum Machanaim, also Doppellager, woher die Bedeutung, weshalb das ist?
Nur vom Hebräischen her, dass da manchmal eben so Pluralendungen sind, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Ich glaube so auch beim Korn, wenn die Ähre hat ja mehrere Körner und da ist das zum Teil eben auch interessant. Also, aber das müsste ich jetzt auch alles nachschlagen, aber nicht alles auswendig. Aber einfach, dass da gewisse Regeln gibt, die eben dann eine Pluralendung begründen würden. Und vielleicht hier auch, weil es, ich habe mir noch überlegt, ob es da, es begegnete ihm Engel Gottes. Da kann man ja eben davon ausgehen, dass es nicht der Engel Gottes ist, jetzt vom deutschen Text her, sondern eben es sind mehrere, darum auch das Heerlager. Also sind da mehrere Engel gemeint. Das schließe ich jetzt einfach aus der deutschen Übersetzung, dass es nicht der Engel Gottes ist, sondern Engel, also eine unbegrenzte Zahl von mehr als einem Engel.
Ich kann wenig über die Wortbedeutung sagen, aber es gibt 14 Stellen im Alten Testament, glaube ich, wo das auftritt, und es ist wohl eine Gegend jenseits des Jordan. Lesen wir zum Beispiel in Josua 13, Vers 26. Und von Hesbon bis Ramat, Mitzpe und Betonim und von Machanaim bis an die Grenze von Gidebir. Oder auch dann als Zufluchtsstadt und vom Stamme Gad, die Zufluchtsstadt für den Totschläger Ramot in Gilead, und seine Bezirke und Machanaim und seine Bezirke. Und da finden wir, ich glaube auch da ist dann der David auch hingeflohen vor Absalom. Ja. Als er dann vertrieben wurde. Das sind so die Stellen. Es gibt, wie gesagt, insgesamt 14 Stellen.
Ich habe nachgeschaut bei Walwood, er bezieht diese Heerlage und die zwei Lager auf die Engel. Und die Kombination, diese Mehrzahl Engel, die gibt es nur in 1. Mose 32,2 und in 1. Mose 28,12. Da ist die Rede auch von Engeln in Mehrzahl.
Auf jeden Fall muss es einen unglaublichen Eindruck auf Jakob hinterlassen haben. Dies ist das Heerlager Gottes. Wir haben schon gehört jetzt den Hinweis, dass das die Lager von Engel gewesen sind, in einer Mehrzahlform. Und eine der Stellen, der 14 Stellen, die finde ich eben auch ganz besonders bemerkenswert, wenn es geht um das zukünftige Israel, wenn es, wenn die Sulamit zurückkommt, also Sulamit Hohid, wenn die Sulamit zurückkommt, und was wird sie sehen? Die Reigen von Machanaim. Also das, wir können uns das vielleicht jetzt heute sowieso nicht ausdeutschen, was das genau bedeutet. Aber es ist das wunderbare Eingreifen Gottes, wie hier in 1. Mose 32. Es wird das Eingreifen Gottes sein, dass die Sulamit, also Jerusalem, Israel, zurückführen wird. Zuerst muss der natürliche Jakob merken, ich kann mit allen Raketen von Amerika zusammen, die nützen mir gar nichts. Die verfeinden mich nur noch mehr mit der Welt. Logisch. Erst durch das Eingreifen Gottes wird Israel irgendwann in der Zukunft, nicht jetzt, aber irgendwann in der Zukunft wird Israel zurück, die Sulamit zurückkommen, und dann wird sie die Reigen zu Machanaim, also die, diese Engel erkennen. Die haben sie zurückgebracht.
Vielleicht hat er auch unten Engel gesehen und oben. Er hat ja doch die Himmelsleiter auch schon gesehen und Engel Gottes auf- und niedersteigen. Eben auf der Erde ein Lager und oben im Himmel, also in den himmlischen Örtern. Unser Kampf ist ja auch in den himmlischen Örtern.
Ich nur den letzten Vers vom Johannesevangelium Kapitel 1. Wird man schon hingeführt. Also letzten Vers von Johannes Evangelium Kapitel 1.
Vielleicht kann man noch eine andere Stelle anführen. Da steht zwar das Wort Machanaim nicht dort, aber da wird auch ein Einblick in die jenseitige Welt gemacht. Das ist 2. Könige 6 ab Vers 15. 2. Könige 6 ab Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jehova, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jehova die Augen des Knaben und er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Also da hat er ausnahmsweise einen Einblick in die Welt bekommen, die wir normalerweise nicht mit unseren Augen sehen können, der aber sehr wohl da ist.
Auch ein David musste lernen, dass ihm die Waffenrüstung eines Sauls wie viel nützte. Er konnte sie gar nicht tragen. Er brauchte einige Steine. Das genügt, wenn Gott zielt.
Ja, interessant ist ja auch im Textverlauf. Jetzt haben wir ja bei Vers 2 gesehen, das Heerlager aus Engeln. Und interessant ist da jetzt, dass der Jakob Boten aussendet, also auch Engel eigentlich, aber seine Engel, die er da vorher sendet. Ob das irgendwie vielleicht so im hebräischen Text halt so ein bisschen die Poesie hervorbringt, dass da diese Ähnlichkeit vor der Wortwahl, das sandte er Boten, wo er doch jetzt eben diese
Sache sah.
Weißt du, Andi, das hat Gott jetzt wegen uns hier so genau gemacht, dass wir sehen, einerseits wunderbarer Gedanke, Satz, was der liebe Jakob sah mit Machanaim. Punkt. Nächster Satz. Jetzt macht er es auch. Er sendet dasselbe Wort. Engel. Sie haben es hier nur logisch mit Boten übersetzt. Hätten auch Engel schreiben können, dann hätten wir es nicht so gemerkt. Oder? Und solche Sachen sehen wir auch bei Petrus. Der Petrus sieht und kann wunderbare Dinge sagen vom Herrn Jesus. Also, da hätten wir nicht gekonnt. Damals. Da war einfach so. Und der Petrus auch nicht. Wer hat es ihm eingegeben? Gott. Nächster Satz von Petrus. Fürchterlich. Das ist der Mensch.
Und eben in den nächsten Versen kommt wieder richtig der alte Jakob raus, der eben schlau ist und eben sich überlegt. Ich meine, aus menschlicher Sicht hat er natürlich immer noch recht, gewisse Bedenken wegen seines Bruders zu haben. Der hat ja ihn schließlich betrogen. Und solche Dinge, die vergisst man lange, lange nicht. Solche, das wissen wir ja auch, Familienzwistigkeiten können ganz über Generationen weggehen. Die werden nicht vergessen. Und insofern war er da schon menschlich gesehen furchtsam. Und er hat ja eine Todesdrohung bekommen vom Esau, damals, bevor er wegging. Deswegen ging er auch weg. Und jetzt will er ihn gnädig stimmen mit dem, was er jetzt tut.
Bemerkenswert ist auch schon hier, wir wissen ja, Edom hat auch Verheißungen, irdische Verheißungen. Und schon heißt das Land, wo er wohnt, Edom. Ob das der Verfasser Moses dann so hineingeschrieben hat, das vermute ich. Aber es ist halt dann so, dieses Land heißt, schon da, wo der Edom ja noch, der Esau noch ein relativer kleiner Hirte war und so, aber es heißt schon Edom, es heißt heute noch so.
Das ist auch interessant, dass hier im Vers 3 heißt es, der Jakob hat die Engel gesehen. In Kapitel 28, da lesen wir, das war ein Traum. Kann man vielleicht annehmen, dass das so real war, dass er das ja mit leiblichen Augen gesehen hat.
Wie wir auch schon vorher bei Abraham wissen, da kamen schon drei Engel mit dem Engel des Herrn zusammen und die konnten auch essen. Also wenn die wollen, können die sich physisch zeigen oder sie zeigen sich eben im Traum. Und der Petrus wurde auch von einem real sichtbaren Engel aus dem Gefängnis befreit, Apostelgeschichte 12, glaube ich, ja. Und das ist kein Traumgesicht gewesen, sondern Wirklichkeit. Gegen manche Offenbarung kommt eben dann über Traumgesicht oder Kamen.
Hm. Nur das Traurige, ja, wie wir schon auch gesagt haben, das führte dazu, das Sehen eines Wunders oder das Erleben führte nicht dann zu irgendwie tieferem Glaubensleben oder hier zum Gehorsam. Was macht er? Er sendet Boten. Er handelt aus sich heraus. Er hatte Angst, große Angst. Und so ist es vielleicht auch so. Die Menschen wünschen sich so Wunder, aber was können sie damit anfangen? Denke nur an Lazarus. Die haben einen gesehen, der von den Toten auferstanden ist. Und was wollen sie? Ja, ihn umbringen. Anstatt zu glauben oder vor Gott da irgendwie umkehren. Nichts.
Also ich habe mich etwas verwundert über diese Kenntnisnahme dieser beiden von Esau und von Jakob, dass sie doch wussten, dass sie einander entgegenkamen, wie da doch eine Art Luftpost, oder ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Botengänge, halt auch wieder Engel, menschliche unterwegs, die irgendwelche Nachrichten versandten. Ist auch interessant, es sind ja auch solche Routen, die schon seit jeher zum Transport zum, von Gewürzen, also die Königsstraße gibt es ja da, es gibt da verschiedene Straßen in dieser Gegend, die schon seit jeher benutzt wurden, um Karawanen mit verschiedenen Gütern zu transportieren. Ich denke, die hatten wahrscheinlich auch Botenfunktion. Und da traf man sich und erzählte, was da auf dem Weg alles los war. Und das vielleicht die Erklärung, die ich mir jetzt da selbst gegeben habe. Aber eben sie wussten, dass sie einander entgegentreten würden.
Ich hätte gedacht, das könnte eine plausible Erklärung sein, kein Widerspruch. Und was ich gedacht habe, der hat ja auch Gesinde gehabt. Und der war ja jetzt nicht gerade nur auf seine Kinder und auf seine Frauen beschränkt, sondern implizit, der hatte Knechte, Mägde, würde ich jetzt mal vermuten. Und die konnte er schon schicken. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Auf jeden Fall, das ist halt Bibel. Da findet man in einem Satz, in zwei Worten, die ganze Weltgeschichte voraus. Da sagt er von Seir und dem Gefilde Edom im Vers 3. Also Versnummerierung, Vers 3, jetzt 19.05.11 verfällt. Das ist eben nicht überall gleich. Und da sieht man hier, sehe ich hier nicht das erste Mal, aber das Thema von Hesekiel, wenn es um Gerichte geht, ist wer? Sehe ich. Das Hauptziel der Gerichte wird wer sein? Edom. Warum? Sehe ich, das heißt so Ziege. Weil die Ziege sind haarig. Seir heißt haarig, Ziege sind haarig, also ist dasselbe. Aber Edom hat zusammen mit Moab sich verschworen gegenüber Israel oft. Und dann sehen wir im Hesekiel, wie das Gericht über Seir dann münden wird. Das ist noch nicht, das kommt erst. Das kommt erst dann, wenn Israel in das Land zurückgerufen wird. Irgendwann in der Zukunft wird Israel zurückgeführt. Nicht das heutige, sondern das zukünftige Israel wird zurückgeführt. Und dann wird Edom, Seir, gerichtet. Und was haben sie nicht mehr dann? Keine Ziegen. übrigens sowieso wichtig, rein landwirtschaftstechnisch, Ziegenherden sind natürlich der Tod. Der Tod. Es ist immer wichtig, dass man einige Ziegen unter Schafe hat, aber nie Ziegenherden. Weil Ziegenherden, die beißen nicht das Gras, sie reißen es aus. Die Schafe beißen es ab, die lassen die Wurzel stehen. Die Ziegen nicht. Aber Edom wird entwurzelt. Aber zu Edom, dem einzelnen Edomiter, ist heute noch Gnadenzeit, wie zu jedem, wie zu einem Israeliten. Die Gnadenzeit ist für alle da. Ist kein Unterschied. Aber das Völkische, also die Nationalität, Dinge, die sind etwas anderes. Ja.
Ja, es gibt ja auch keine christlichen Länder oder christliche Dörfer oder also bei uns ist halt schon manchmal ein bisschen die Meinung, dass gewisse Dörfer, die seien jetzt besonders fromm und christlich, aber ich kann euch sagen, dass das nur ein Gerede ist.
Auch das ganze Umfeld jetzt in Kapitel 32 zeigt uns, dass das Leben, wie sie damals lebten, und sie lebten auch, das war völlig anders wie heute. Heute hat man auch, wenn man industrieller ist, hat man auch Angestellte. Der Jakob hatte die auch, aber die gehörten ihm. Er hatte Mägde gekauft, zum Beispiel, die gehörten ihm. Also das waren, auch Sklaverei war ganz völlig normal. Heute natürlich auch noch, sind wir etwas besser gezahlt worden. Aber es ist schon so, wenn wir Vers 4 dann weiterlesen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sprechen. Das ist jetzt halt das Orientalische, geht uns völlig gegen den Strich, wie der Jakob redet. Oder? So sollte zu meinem Herrn, er war doch sein Bruder. Und er hat ihm beide Rechte abgeluchst, oder? Erstgeburtsrecht und wie heißt das andere? Kommt momentan nicht, zwei Rechte hat er ihm abgeluchst. Aber was sagt er ihm? So sprich zu deinem Knecht Jakob. Zu meinem Herrn, bei Laban habe ich mich aufgehalten, bin geblieben bis jetzt und ich habe Rinder, Esel, Kleinvieh. Und da kommen doch noch Knechte und Mägde erworben. Aber das ist so die Reihenfolge im Denken.
Weiß nicht der Segen des Vaters, den er noch als bekommen hat, nach dem Erstgeburtsrecht? Ja, ich meine, auch wenn man dann nachher sieht, wie. Auch der Esau hatte ja ein paar Knechte, so an die, mit 400 Leute kamen. Das sind alles Patriarchen, die haben dann schon durch ihre, also die haben Reichtum erworben und das beinhaltet ja auch immer Menschen, Personal. Und wenn wir Abraham sehen, waren es vielleicht 1000, also es war schon keine kleine Gruppe. Und er konnte mit 300 Mann gegen die vier Könige vom Jenseits des Stroms ausziehen und Lot befreien. Also die haben das dann schon geschafft, eben genügend Hausgenossen zusammenzuscharen. Was mich allerdings wundert, wenn wir danach später lesen, dass der Jakob mit seinem ganzen Haus nach Ägypten ist, dann kommen wir nur auf 70 Personen insgesamt, die dann da aufgezählt werden. Ob da noch andere mit gemeint sind, die nicht zu seinem Haus, also zu seiner Familie gehören, aber zu seinem Hausgenossen, das weiß ich jetzt nicht.
Also wir haben ja vorhin von der Reihenfolge gehört, dass da die Knechte und Mägde so nach dem Vieh aufgelistet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt, es wird ja auch nicht gesagt, wie viel Vieh das sie mitnahmen. Ob das einfach, so hart es klingt, halt auch nur die aus der Linie Jakobs aufgezahlt oder gezahlt wurde. Ich weiß nicht. Das würde es vielleicht erklären.
Eben, er hat ja das, diese Knechte vorausgesandt, eben diese Boten, um das zu sagen, den Esau, im Vers 5 am Schluss, es habe gesandt, es meinem Herrn Kunst zu tun, um Gnade zu finden in deinen Augen. Eben um Gnade zu, eben er will auch wieder selber was machen. Obwohl ja eigentlich alle die Engel mit ihm sind. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sprachen, wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen und er zieht dir entgegen und 400 Mann mit ihm. Eigentlich haben sie gesagt, er kommt mit 400 Mann, aber ob es im Guten oder Bösen ist, weiß er glaube ich nicht. Da fürchtete sich Jakob sehr, oder? Er hat eben noch Furcht, oder? Wollte ihn ja umbringen, der Esau, den Jakob, oder? Eben ist doch gar nichts klar, ob er es zum Guten oder zum Bösen kommt. Ja, eben er musste ja auch Angst haben, oder? Weil Esau ihn verheißen hat, dass er ihn töten will, ja.
Er hatte die Verheißungen, den Segen Gottes, den Segen des Vaters, aber das alles war vor ihm nichts bezüglich der menschlichen Natur mit ihrem Angst, mit ihrem in der Hinsicht berechtigter Angst. Und das sieht man immer wieder. Viele haben auch gedacht, Gott ist mit Israel. Also christianisierte Israel-Fanatiker. Gott ist mit Israel. Ja, wo denn? Das sieht man auch hier. Von wem will er Gnade? Von dem, der ihn an den Kragen gehen will. Und das ist wie in der Zukunft oder jetzt auch, der zerknickte Rohrstab wird sie durchstechen. Die Freunde werden ihre Feinde werden. Und so sieht man die Freundschaft zwischen Jakob und Esau. Das ist eine tageweise Sache. Und später, 2.500 Jahre, nur Mord und Totschlag.
Dann fahren wir das nächste Mal fort mit Vers 7 von Kapitel 32, Vers 7. Wenn noch ein Bruder mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns geholfen hast, dass wir nur noch auf dich und dein Wort vertrauen. Wir danken dir, dass wir von der Welt wegschauen dürfen, von der Welt wegschauen müssen und dich sehen im Wort, wie du dich offenbarst. Und dafür sind wir dir unendlich in alle Ewigkeit dankbar. Auch dass wir dich wieder zusammen anbeten durften,
aus deinem Worte lesen und uns austauschen konnten, ist nur deine Gnade. Nimm du Lob und Dank dafür. Auch danken wir dir wieder, dass wir dir, vor allem die Geschwister, die körperliche Leiden haben, stärkst, dass du ihnen das Bewusstsein gibst, dass du bei ihnen bist, durch jede Not hindurch, bis wir dann alle bei dir sind. Nimm du Lob und Dank dafür. Amen.
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 Dann allen Geschwistern noch eine gute Mahlzeit, wenn es etwas Mittagessen gibt, und einen schönen Tag, gute Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
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 Guten Sonntag.